Es gibt Berufe, die bringen automatisch eine gewisse Spannung mit. So eine Faszination. Und sobald man sie nennt, hören die Leute genauer zu. Bestatterin ist so ein Beruf. Kaum fällt das Wort, entstehen ganz unterschiedliche Reaktionen. Zum einen Neugier, zum anderen vielleicht Zurückhaltung. Oder dieser kurze Moment, in dem man merkt, okay, das Thema ist jetzt plötzlich ein anderes. Vielleicht liegt das daran, dass dieser Job mit etwas zu tun hat, das zwar jeden von uns betrifft, aber über das kaum jemand gerne spricht. Den Tod. Und genau darum geht es heute. Um einen Beruf, der meist im Hintergrund bleibt. Um Verantwortung, Organisation und emotionale Arbeit. Und darum, warum BestatterInnen weit mehr tun, als Särge auszusuchen. Sie begleiten Menschen durch schwere Tage. Zu Gast ist Louis Bauer. Er ist Bestatter in einem Familienunternehmen und mit diesem Beruf aufgewachsen. Zwischen Leichenwagen, Sargbemalaktionen und Behördengängen. Heute zeigt er seinen Arbeitsalltag offen auf TikTok und Instagram. Wir sprechen darüber, wie man diesen Job langfristig ausübt, warum vieles viel weniger düster ist, als man denkt und was eine Bestattung wirklich kostet. Und wir sprechen über Vorsorge. Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Wie reagieren denn Leute auf dich, gerade so auf Feiern oder im Privaten, wenn du deinen Beruf erwähnst?
Ja, mit viel Neugierde tatsächlich, würde ich sagen. Das ist schon so, wenn du quasi Leuten erzählst, dass man Bestatter ist oder die es irgendwie auch mitbekommen, so, ey, wusstest du schon, der da drüben, der mit dem Bier in der Hand, der ist übrigens Bestatter, so ungefähr. Dann kommen gleich die Leute und dann kommen auch viele Fragen, weil es, glaube ich, für viele schon noch so ein bisschen so, boah, was echt und heftig, der hat ja dann auch mit Toten zu tun und sowas. Also mit viel Interesse schon, würde ich sagen, und Neugierde. Und manchmal auch ein bisschen so, boah, nicht Ekel, aber so ein bisschen Scheu. Weißt du, was ich meine?
Das Thema Tod ist für viele einfach zu fremd. Oder man scheut es gerne wahrscheinlich, ne?
Ja, das bekomme ich schon mit, auch weil... Ja, vielleicht, weil jeder auch so unterbewusst weiß, dass man selber mal im Sarg liegen wird. Und am Ende des Tages ist es natürlich, muss man auch sagen, es ist kein schönes Thema, weil der Tod ist was Trauriges. Gibt schönere Dinge, als irgendwie Trauergast auf einer Beerdigung zu sein, ist ja klar. Aber es gehört halt irgendwie mit zum Leben auch dazu am Ende, ja.
Stimmt, du machst ja extrem viel auf TikTok zum Beispiel, ne? Oder auch auf Instagram. Wie bist du dazu gekommen, dass man als Bestatter sagt, was ich machen muss, die Welt wissen?
Ja, spannende Frage. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. So Videos machen und schneiden und aus einer Rohdatei, sage ich jetzt mal, irgendwas Cooles in Anführungsstrichen zu machen, was man sich dann vielleicht im Idealfall gerne anschaut, das habe ich schon immer so als mein Hobby gehabt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich dann schon relativ früh ins Bestattungsunternehmen von meinem Vater mit reingekommen. Und du hast gerade diese Frage gestellt, wie Leute reagieren, wenn man erzählt auf einer Party oder so, hast du jetzt gemeint, wenn man da sagt, dass man da Bestatter ist. Und das kenne ich eben aus dem Real Life, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, hey, wenn da das Interesse in echt so groß ist, dann könnte ich das doch mal da versuchen, wo ganz, ganz viele Leute sind, nämlich im Internet, auf TikTok. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gesehen, dass viele andere Leute auch ihren Beruf präsentiert haben auf der Plattform, und damals war das ja noch so ein bisschen diese Tanzplattform, sage ich jetzt mal, und dann, ja, habe ich mir gedacht, hey, was kann schon passieren, Videos machen macht mir eh Spaß und vielleicht interessiert ja jemanden, was ich da so zu erzählen habe, weil niemand weiß Bescheid, und dann habe ich einfach angefangen, ja, und jetzt sitzen wir hier und machen den Podcast.
Und du bist quasi übers Familienunternehmen reingekommen. Muss man sich das dann so vorstellen, dass du als kleines Kind so um deine Eltern rumgesprungen bist, wenn die da eine Leiche aufbereitet haben, oder?
Ja, fast. Also, kleines Kind stimmt schon mal, rumgesprungen auch. Ich bin da ja so reingerutscht irgendwie. Also, meinem Vater gehört die Firma, und deswegen gab es, glaube ich, nie so eine Hürde für mich da, über die ich hätte gehen müssen, wie es jetzt vielleicht für jemand anders ist, klar, wenn man noch nie mit dem Thema zu tun hatte, aber bei uns halt einfach nicht. Ich war schon früh mit dabei, es gibt so ein Bild, da sitze ich als kleines Kind auf dem Beifahrersitz vom Leichenwagen mit so einem Kindersitz, kennst du also diese riesen Kindersitze, die halt irgendwie man dann hat, wenn man im Kindergarten ist oder so, und da gibt's auch irgendwie so ein Bild, da stehe ich neben einem Sarg, oder da war mal so eine Sargbemalaktion. Und dadurch, dass mein Vater da halt immer schon locker mit umgegangen ist, war ich da halt immer mit dabei, und das war nie so dass ich gesagt habe oder mir gedacht habe, wow, das ist ja das Thema, worüber keiner spricht oder so. Das war halt so normal integriert bei uns in der Familie, dass ich mir da nie den Kopf drüber gemacht habe. Aber es war jetzt auch nie so, dass ich dann als Kind schon irgendwie da als Dreijähriger oder 4, 5, 6 dann so Traumberuf Bestatter, das wäre auch schon, keine Ahnung. So war das jetzt bei mir nicht. Das kam dann eher, als ich älter wurde und einen Minijob auch angefangen habe. Da habe ich dann gemerkt, dass das ja vielleicht auch ganz spannend sein könnte. Aber so, was als Kind wollte ich ganz normal irgendwie, was will man da werden? Polizist oder Pilot oder so.
Ich glaube, die meisten, wenn sie an den Beruf des Bestatters oder der Bestatterin denken, dann ist es eben ein, die Person herrichten, damit sie beerdigt werden kann. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, was da so gerade von Amts wegen und sowas, was ihr da alles erledigt?
Also es hängt natürlich sehr viel Orga auch hinten dran, hast du schon richtig gesagt. Da geht's los beim Anzeigen des Sterbefalls. Das muss natürlich am Amt, auch gerade bei einem Haussterbefall, muss das angezeigt werden, damit schon mal dem Amt auch oder dem Staat, der Stadt klar ist, ey, die Person, die ist jetzt nicht mehr unter den Lebenden, die ist verstorben. Wie ist schon mal so eine Vorankündigung. Dann geht's weiter mit der Beurkundung, ne, vom Sterbefall. Da musst du dann die Dokumente, die richtigen irgendwie von den Angehörigen organisieren, musst dann da Sterbeurkunden organisieren am Amt. Dann geht's um Abstimmung mit Friedhof, mit Pfarrer. Wann kann der? Ah, nee, der Termin geht nicht. Dann, da können aber die Leute wieder nicht. Dann geht's um Abmeldungen, wenn vielleicht, und das geht auch bis zum banalen Handyvertrag. Also sowas übernehmen auch wir als Bestatter. Alles, wo der verstorbene Mitglied war, Versicherungen, Rentensachen, da kümmern wir uns auch drum, auch Abmeldungen, wenn jetzt irgendwo Mitgliedschaften noch bestehen. Das muss ja alles abgemeldet werden, weil sonst läuft das ja ins Nichts quasi weiter. Da braucht man dann wieder die Sterbeurkunde für. Also du siehst, das ist ein sehr, sehr großer Bereich, was wir da alles im Hintergrund auch den Leuten halt abnehmen einfach.
Um den Leuten auch quasi den Raum zum Trauern zu geben, ne? Viele haben dann wahrscheinlich gar nicht den Kopf, sich drum zu kümmern oder den Überblick, was ist jetzt alles anzufassen, ja.
Ja, das ist halt eben der Punkt. Also das können viele in der Situation nicht gebrauchen, halt sich darum auch noch einen Kopf zu machen, weil man ja ganz andere Probleme hat, die auch eine Daseinsberechtigung haben und die vielleicht in dem Moment auch erstmal viel, viel wichtiger sind, als da jetzt mit irgendeiner Beurkundungsmappe zum Amt zu rennen und dann noch irgendwie eine halbe Stunde auf seinen Termin zu warten, ne? Also man kennt's ja. Und das darum kümmern wir uns halt.
Ich glaube auch, viele Leute unterschätzen, was das alles kostet. Magst du uns mal so eine grobe Spannweite geben von einer ganz simplen Beerdigung bis ich möchte so ausladen und pompös wie möglich, baut mir ein Mausoleum, wenn es hinhaut. Und was da so die Price Range ist, was man eigentlich alles einplanen muss, wenn jemand stirbt, ist ja auch keine günstige Angelegenheit.
Ja, das stimmt. Das hat man oft auch nicht so auf dem Schirm, dass da doch sehr viel auch dazu gehört. Und du hast es eigentlich gerade schon ganz schön gesagt, es ist so ein super heftiges Ding wieder von, es kommt drauf an, von bis, also ich sag mal so, günstiger eher, da ist man bei einer, oder kann man sich eine Feuerbestattung gestalten, sag ich mal, aber auch da kommt dann der Sarg dazu, da kommt die Überführung ins Krematorium dazu, das Behördliche im Hintergrund und da ist man dann auch mal schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro, sag ich jetzt mal, für eine sehr einfache, schlichte Bestattung. Dann will man vielleicht eine Erdbestattung und dann noch einen, jetzt vielleicht nicht den einfachsten Sarg, sondern doch einfach was Schickeres, jetzt aber auch nichts Übertriebenes und so, dann ist man bei einer Erdbestattung, kann das dann auch schon mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro kosten. Der Grabstein ist da noch nicht dabei, das kommt dann ja noch oben drauf und dann ist man dann schon mal bei 8.000, 9.000, 10.000 Euro, wenn man das große Gesamtpaket auch mit Grabstein, Grabpflege und so natürlich dann auch betrachtet. Das sind jetzt so die normalen, durchschnittlichen Sachen, sage ich jetzt mal, ne? Und dann hatten wir aber auch einmal den Fall, das weiß ich noch, da sollte es wirklich so super exklusiv werden. Und wenn die Leute das machen, dann ist es zwar sehr aufwendig, aber organisieren wir dann auch gerne. Da war dann Limousinen-Service gewünscht, das weiß ich noch. Und Security, da war auch ein sehr hochrangiger Mensch tatsächlich gestorben. Einfach von der hatte halt eine sehr große Firma, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, das weiß ich noch, der Sarg, der sollte vergoldet sein. Also dann gab es halt einen Blattgoldsarg, da hat der Sarg allein schon 6.000 Euro gekostet, weil es halt so edel sein sollte alles. Und ich glaube, am Schluss hat es dann 25.000 bis 30.000 Euro gekostet alles. Und das geht dann schon auch, sage ich jetzt mal. Aber da war da auch wirklich sehr, sehr, sehr viel außenrum mit dabei. Deswegen super unterschiedlich. Wie viele Blumen nimmt man? Wie gestaltet man sich das so? Also das sind so ein paar Ranges einfach mal in den Raum geworfen. Also ja, es ist schon sehr teuer und das hat man, glaube ich, auch nicht so als Angehöriger auf dem Schirm, verständlicherweise auch.
Ja. Und wenn ich mir das jetzt gar nicht leisten kann?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man es jetzt wirklich schon so günstig wie möglich quasi einfach gestaltet hat und jetzt das einfach wirklich nicht hinhaut, dann gibt es die Möglichkeit, da Sozialhilfe am Amt zu beantragen. Und dann kann einem das Amt dann nochmal unter die Arme greifen. Da ist das Amt aber auch sehr, sehr genau. Also da muss es dann tatsächlich nicht gehen. Also es ist dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter stirbt und der Sohn, sage ich jetzt mal, der so, ist dann auch rechtlich verpflichtet, die Bestattung zu organisieren. Mutter hatte kein Geld oder hatte vielleicht sogar Sozialhilfe irgendwie vom Amt. Der Sohn fährt aber irgendwie, keine Ahnung, einen Porsche. So, dann sagt das Amt auch, wenn man da beantragt, so, nee, Kollege, ne, macht gar keinen Sinn. Das geht dann nicht. Aber wenn es wirklich nicht geht, einfach, gibt's ja auch und ist ja dann auch immer meistens mit einem Schicksal auch verbunden, dann hilft da das Amt und dann kann man da Sozialhilfe eben beantragen beim Amt. Oder viele wollen das Thema halt auch noch einfach ganz vom Tisch haben und kümmern sich halt einfach zu Lebzeiten dann schon um alles im Sinne von der Vorsorge, sage ich jetzt mal. Auch oft ist dann so, sage ich mal, man will die Kinder dann nicht damit belasten, auch gerade im Todesfall sozusagen, sagen dann auch viele ältere Herrschaften, machen eine Vorsorge und sichern das dann auch finanziell gleich schon ab, damit halt die Kinder dann oder die Hinterbliebenen sich um das schon mal nicht mehr kümmern müssen. Also das ist schon sehr häufig gemacht.
Mit der Absicherung deutest du eine Sterbegeldversicherung wahrscheinlich an, oder?
Mhm. Ja, das kommt natürlich auch häufig vor, dass quasi die Menschen eben eine Sterbegeldversicherung abschließen, da dann diesen monatlichen Beitrag zahlen und dann halt im Todesfall die Angehörigen halt wirklich entlastet sind und dieses Problem, oder was heißt Problem, ja doch, diese Sorgen, die ja auch vielleicht bei vielen berechtigterweise in der heutigen Zeit da sind, es wird alles teurer, dann stirbt vielleicht jemand, dann kostet das auch nochmal viel Geld teilweise, dass diese Sorgen halt eben einfach schon mal aus der Welt geschafft sind, sage ich mal.
Was würdest du sagen, ist so der Anteil von Leuten, die mit einer Sterbegeldversicherung kommen versus ohne?
Boah, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Das so pauschalisieren, das würde mir jetzt sehr schwer fallen, da jetzt so genaue Zahlen zu nennen. Aber was ich so aus dem Gefühl raus sagen kann, ist, dass doch immer mehr Menschen das machen oder auch schon einige der Angehörigen, die dann zu uns kommen, die haben dann schon auch eine. Und das gehört dann auch wieder zu den behördlichen Sachen mit dazu oder zu dem Papierzeug im Hintergrund, sage ich jetzt mal, dass wir dann halt uns auch mit darum kümmern oder dass halt dann die Angehörigen eben diese Auszahlung bekommen und dann die Bestattung davon zahlen können. Also es kommt schon häufig vor.
Was würdest du denn vielleicht auch jüngeren Leuten raten oder allgemein, was sind so Sachen, die ich für mich geklärt haben sollte? Weil dann habe ich das einmal gemacht, habe eine Todesmappe, ganz platt gesagt, und dann habe ich ja meine Ruhe damit erstmal.
Ja, also ich glaube, oder meine Meinung dazu ist, dass das Allerwichtigste das Informieren ist. Das wirklich das Infos holen und einfach mal anfangen damit. Das ist ja das größte Problem, dass man einfach, ich sage immer, einfach mal machen. Und für jeden, es gibt ja genug Arten, sich zu informieren, für jeden. Vielleicht ist es für die älteren Herrschaften, ist es vielleicht die Zeitung oder dann auch das Fernsehen. Jetzt, du meintest jetzt die Jüngeren, ja, da ist es dann vielleicht heutzutage Social Media, TikTok, was weiß ich was wo. Und einfach mal, weil das meiner Meinung nach der größte Fehler, sich nicht zu informieren, das ist so das größte Problem, weil, du hast gesagt, der Tod kennt kein Alter, hast du hundertprozentig recht. Und dann steht man teilweise einfach da und ist komplett uninformiert. Und das ist dann, glaube ich, die größte Unsicherheit. Und Infos geben ja Sicherheit. So viele Leute, vielleicht auch junge Leute, haben ein riesiges Bild im Kopf, wie es vielleicht auch beim Bestatter hinter den Kulissen abläuft. Und du kennst es vielleicht selber oder auch ihr Leute, die gerade zuhört, wenn man sich eine Situation vorstellt, vielleicht auch eine unangenehme Situation, vielleicht ist es auch ein Gespräch, vielleicht ein Streitgespräch, was weiß ich was, dann malst du dir ja die Situation aus, die wird größer und dann hast du Szenarien, was könnte er sagen, was könnte sie sagen, es wird ja immer größer, wie auch immer die Situation aussehen mag, dann kommt die Situation und dann ist es, wahrscheinlich finden dann nur so 10% statt von dem, was man sich überlegt hat vorher, sage ich jetzt mal, so hab's ich oft die Erfahrung gemacht. Und was hilft dagegen, jetzt wieder übertragen auf unser Beispiel, sich einfach ja, darüber zu informieren. Deswegen, das könnte ich schon auch oder würde ich auch Leuten raten, vielleicht auch Jüngeren, hey, wenn man das Thema hat, dann einfach mal sich informieren, Infos schaffen, dieses Bild, was sich vielleicht aufgebaut hat, mal realisieren, um festzustellen, hey, so ist es ja gar nicht, wie ich es mir gerade gedacht habe. Das ist schon so ein Hauptding.
Wie würdest du sagen, hat dein Beruf die Sicht und dein Umgang mit dem Tod beeinflusst oder verändert?
Ich glaube, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, vielleicht auch mal dankbarer zu sein oder zu sehen, was man eigentlich hat, weil man wirklich weiß, dass es jederzeit vorbei sein kann. Das finde ich so, so heftig, wie man da teilweise so Einschläge mitbekommt, wo sich jeder ja gedacht hat, oder man bekommt es mit, bei den Nachbarn vielleicht passiert was oder dann auf einmal so im näheren Umfeld. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen dieses Ding in sich von, ja, aber mir passiert das nicht. Aber mir kann das doch nicht passieren. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen? Das kennt doch jeder. Und ich würde auch lügen, wenn ich behaupte, dass ich das auch nicht habe. Also das ist ja auch was Natürliches. Aber ich glaube, und so hat es meine Sicht ein bisschen verändert, so ein bisschen mehr Realität oder Bewusstsein dafür zu haben, dass das einfach nicht stimmt. Dass nicht jeder unter seiner Käseglocke ist und da sicher ist, sage ich jetzt mal. Das soll sich jetzt nicht so dramatisch anhören, ne? Aber einfach eher zu schätzen, was man hat und ein fröhlicher Mensch zu sein. Und die Zeit, die man hat, so gut zu nutzen vielleicht, wie es geht. Das habe ich dadurch gelernt, würde ich sagen.
Wenn es um dieses Thema geht, merken viele erstmal, boah, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Es ist unangenehm, es ist unklar und trotzdem werden wir alle früher oder später damit konfrontiert sein. Und genau deshalb habe ich mit Louis gesprochen. Und er hat ein paar praktische Tipps für den Alltag. Lifehacks, die helfen, in einer emotional angespannten Situation weiteren Stress zu vermeiden und trotzdem den Überblick zu behalten. Erstens, informier dich, bevor du es brauchst. Louis sagt, das größte Problem entsteht, wenn man völlig unvorbereitet in einen Todesfall gerät. Einmal die Basics checken. Was passiert, was muss ich tun, wer hilft und schon ist im Ernstfall vieles leichter. Zweitens, Geld nicht zum Tabuthema machen. Bestattungen sind teuer und oft teurer, als man denkt. Einfach mal nachfragen, was eine Beerdigung ungefähr kostet und welche Optionen es gibt. Feuer, Erde, schlicht, aufwendig. Wenn du vorher Bescheid weißt, trifft sich die Rechnung später nicht wie ein Schlag. Drittens, Vorsorge ist kein Ding nur für alte Leute. Eine Mappe mit allen wichtigen Papieren, Vollmachten, Wünschen, Zugängen spart den Angehörigen viel Chaos. Wichtig, sicher aufbewahren. Und ja, auch eine Sterbegeldversicherung kann echt entlasten. Lifehack Nummer 4. Reden hilft immer. Oft sitzen Angehörige überfordert da, weil niemand wusste, was der oder die Verstorbene wollte. Ein Gespräch zu Lebzeiten nimmt der Familie später den Druck. Fünftens, verlass dich nicht auf Mythen. Viele haben völlig falsche Vorstellungen über Abläufe, Kosten und was BestatterInnen eigentlich tun. Jeder hat von irgendwem irgendwas gehört. Die Realität, sie kümmern sich um Organisation, Formulare und Ämterkram und entlasten dich massiv. Wissen beruhigt. Und noch ein letzter Punkt. Sterben kann man nicht planen, aber die Folgen schon. Wer vorsorgt, emotional und finanziell, schützt nicht nur sich, sondern vor allem die, die bleiben. Also, einmal durchdenken, einmal reden, einmal vorbereiten. Dann kann das Thema wieder dorthin, wo es hingehört. Aus dem Kopf, aber nicht raus aus der Verantwortung. Wenn ein Todesfall eintritt, wird es schnell teuer und genau da hilft Vorsorge am allermeisten. Die Ergo-Sterbegeldversicherung sorgt dafür, dass Angehörige finanziell entlastet werden und die Bestattung so umgesetzt werden kann, wie du oder eure Liebsten es euch wünscht. Ohne Stress, ohne komplizierte Anträge im Trauerfall, ohne Schuldenberge. So einfach geht's. Du zahlst einen festen monatlichen Beitrag und im Todesfall wird die vereinbarte Versicherungssumme direkt ausgezahlt. Keine Gesundheitsfragen beim Vertragsabschluss, flexible Beitragspakete, klar geregelte Wartezeiten und eine Summe, die du selbst festlegst. Und das Beste, deine Hinterbliebenen müssen sich um das Geld nicht mehr kümmern. Sie können sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Alle Infos, den Tarifrechner und die Beratung findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, und zwar am 7. Januar. Macht's gut und bis dahin, eure Katrin.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfiehl uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.